Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner. Ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Was ist der Locker Room Talk?
Hello Lochner, Kaya Krieger, Locker Room gemeinsam. Ja, die Umkleide, weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur hinter verschlossenen Türen nach dem Sport mit einem Badehandtuch um die Hüften gewickelt mit seinen besten Freunden bespricht. Wir machen es aber hier im Internet und alle können teilhaben.
Hier sind wieder im Internet eure zwei Lieblingsradiogesichter. Voller Tatendrang. Ich bin gut drauf. Ich habe heute Morgen was geschafft. Ich glaube, das gab es noch nie. Ich bin auf der Wolfratshauser. Ich hatte grüne Welle. Sowas gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ich musste, glaube ich, bei keiner einzigen Ampel stehen bleiben. Normalerweise stehst du ja bei jeder. Also ich weiß nicht, haben die Ampelschaltung geändert? Oder
nee, manchmal hat man, es gibt einen Trick für alle die in Schwabing wohnen. Also Schwabing dann...
Überrot.
Nein. Du musst konstant, also da ist teilweise 30 und 50, du musst konstant 65 fahren, dann kriegst du eine grüne Welle. Wirklich, das ist so.
Und mit 165?
Das habe ich noch nicht ausprobiert. Wenn du mit 65 durchgängig, dann hast du eine grüne Welle. Ansonsten stehst du überall.
Das Blöde ist, ich habe es dir neulich schon erzählt, aber ich will es trotzdem noch kurz anbringen, bevor ich es vergesse. Wie viel, habe ich neulich gelesen, wie viele Einkommens, nicht Millionäre, sondern Einkommensmillionäre es in Bayern gibt. Ich finde, das ist schwer zu schätzen. Vielleicht hast du es schon wieder vergessen.
Nee, ich weiß es noch. Ich glaube, es waren 7.000 oder 8.000, ne?
Ja, so gute 8.000, ja. Ne? Das ist, also irgendwie ist es viel, irgendwie ist es aber auch wenig. Also ich glaube, die Hälfte davon in Oberbayern, mehr als die Hälfte, ungefähr die Hälfte, das heißt dann so 4.000. Und da ist ja München logischerweise dabei. Ja, es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, aber ich finde es, es kommt auf die Betrachtungsweise drauf an. Also wenn man dann schon mal Profifußballer abzieht und dann gibt ja auch ein paar DAX-Unternehmen, große Unternehmen. Ja, es ist...
Also Einkommensmillionär ist aber auch schon krass.
Ja, klar.
Nicht
aber für einen Bayern-Spieler ist das ja jetzt...
Genau, aber es gibt
nicht so viel. Bist.
Wie groß ist der Kader? 24
ja,
Männer?
Ja, sowas.
So. Es ist schon, also so viele DAX-CEOs gibt es jetzt auch nicht.
Nee, das
und ich
stimmt
weiß
schon. Es sind
gar
dann
nicht.
Wenige.
Boah, das ist jetzt eine große Wissens... So S-DAX. Was verdient ein durchschnittlicher CEO beim S-DAX? Der wird seine Million einstreichen?
Ja, das gut, da gibt es ja auch eine große Range. Also ja. Ich denke mal, da sind wir in so einem Bereich von vielleicht 500.000 bis vielleicht 2, 3, 4. Ja. Vielleicht gibt es da auch mal einen mit 5 Millionen, kann natürlich sein. Weil der ist ja auch eine große Range drin.
Da bin ich echt blank.
Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass jeder sicher mehr als eine Million kriegt.
Es werden viele Unternehmer, fast ausschließlich. Ich meine, mit einem angestellten Job eine Million im Jahr. Ja. Auch wenn es brutto ist. Das ist schon schwer.
Was verdient denn Söder? Der ist ja auch kein Einkommensmillionär, oder? Wahrscheinlich so.
Offiziell nicht.
Ein paar hunderttausend wahrscheinlich, oder?
Ja. Aber es wird jetzt ein paar mehr geben, wenn man die Aktienrenditen mitnimmt. Da muss ich mich kurz selbst loben. Am Sonntag, Leute, auf dem Beating Beta YouTube-Kanal, große Empfehlung, bitte abonnieren, gab es eine Folge Klumpenrisiko mit der Frage, was ist eure Favoritenaktie bis Jahresende? Sonntag veröffentlicht, mein Tipp war Nebius. Ja, schaut, jetzt ist Donnerstag.
Ist schon Jahresende. Ist heute schon heute Silvester, oder?
Ich bin 37% im Plus. 37.
Ich habe noch gar nichts vor.
37% plus in 3 Tagen, Leute. Und ich wurde kritisiert für meinen Tipp in den Kommentaren. Jetzt sind sie alle still.
Schaut das. Ich hoffe,
Diamond
es hält
Hands.
Bis.
Ja,
ich hatte SK Hynix. Das ist
auch
schon
nicht schlecht, oder?
Ja, die ist auch im Plus natürlich, aber ein bisschen zäher. Bei der Aktie, ich muss sagen. Die hat halt jetzt schon jeder Depp fast im Depot. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Ich glaube, ich werde für meine Arroganz bestraft. Wenn das, ganz transparent, es ist 13.19 Uhr am Donnerstag. Die Aktie ist 37% im Plus. Ich glaube, wenn das Video online kommt, entweder heute Abend oder morgen früh, ist die Aktie wahrscheinlich plus minus null. Ist wahrscheinlich dann wieder irgendwas passiert.
Oder 100%.
Ganz kurz, ich muss mich nochmal loben. Heute
Das freut mich, dass es dir so gut geht.
Du kennst ja meine Schublade des Schreckens.
Ja, ich hab das. Oh, ja.
Wir sind jetzt in diesem Büro seit...
Ja, ich glaube, es wären 2 Jahre im November, oder?
Genau.
Ja.
Also anderthalb oder? Jahre. Etwas mehr als anderthalb Jahren sind wir hier. Und ich habe alle Briefe von Ämtern und sonst was, alle habe ich in meine Schreibtischschublade reingestopft. Und ich habe mir lange vorgenommen, Sinan, du wirst das sortieren. Für alle Firmen.
Ich habe so ein Ding, wo ich das mal reinstopfe. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. So
aber ich habe das jetzt, aber ich habe es jetzt krass sortiert. Also in... einzelne Ordner für die verschiedenen Themen mit so Kladden dazwischen, so. Und gestern kam dann jemand, hat gesagt, Sinan, wir brauchen die Betriebsnummer von der von der Arbeitsagentur. Und ich, der alte Sina hätte es niemals gefunden. Ich hätte es Steuerberater fragen müssen. Ich habe es innerhalb von einer Minute gefunden.
Das ist stark.
Ich habe wirklich 3-4 Stunden, du hast mich ja gesehen, habe ich gebraucht.
Ja, das war wirklich
aber
sehr
jetzt,
ordentlich.
Tippitoppi.
Ja, man muss das leider machen. Das Problem ist vor allem, du musst es ja aufbehalten. Jetzt gibt's ja hier die schönen Stories mit Klingbeil Finanzministerium. Man will ja jetzt da schärfer vorgehen und das finde ich schon stark. Diese Formulierung, naja, also wenn was mit legal erworben ist, dann ist es ja toll, alles gut. Aber wenn es nicht legal erworben ist, dann kann es konfisziert werden. Haben wir vor kurzem gehört, Rolex. Und also nicht, dass ich das jetzt schönreden will, dass wenn jemand was hier verbrecherisch betreibt und sich dann die Rolex kauft, nicht, dass ich das jetzt irgendwie zum Kavaliersdelikt machen will. Ich will nur sagen, wenn man jetzt dann in der Beweispflicht ist, in 50 Jahren, hier, beweis mal, ja gut, der Ehering oder hier jetzt die Uhr, oder trägst du keine, du hast schon aus dem Landes gebracht.
Die schon weg.
Schon konfisziert.
Ich hatte keine plausible Erklärung.
Dann weis mal nach, mit wirklich also nachweisen, dann weis mal nach, dass das legal erworben wurde. Also das ist schon in 30, also ich meine jetzt nicht vom letzten Jahr, aber in 30 oder 50 Jahren. Also
wollen die wirklich so lang?
Ja, theoretisch, ja. Das ist krank. Ob die das dann prüfen, weiß ich nicht, aber theoretisch, ja, ist das ja möglich. Und das ist schon, also du musst jetzt eh schon deine, wie lange du deine Belege aufbehalten musst, das sind ja nicht 2-3 Jahre, ich glaube 15 Jahre, oder?
Ich glaube, sie haben es auf 10 Jahre erhöht.
Achso, ja, jetzt 15 im Kopf, ist ja auch schon Wahnsinn.
Vielleicht sind es 15.
Also das Gute ist, die Immobilienpreise werden stabil bleiben, weil da müssen ja viele dann irgendwelche Immobilien anmieten, um die ganzen Sachen aufzubewahren, also wenn du es physisch aufbewahren musst.
Na, ich habe jetzt, guck mal, ich habe ja wirklich jeden Brief da reingepackt. Das ist eine Riesenschublade gewesen. Die ist jetzt aber übergequollen. Es waren circa 500 DIN A4 Blätter. In anderthalb Jahren Geschäftstätigkeit an diesem
Buch. Und wir haben jetzt keinen extremen Papierumschlag. Nein. Das muss man jetzt auch sagen.
Leute, wir haben ein paar Angestellte.
Jetzt stell dir mal vor, wir hätten irgendwas, wo man jetzt viel Behördenkontakt hat oder irgendwie, dann wäre das also, ja Faktor 10 wahrscheinlich.
Wir haben ein, wie sagt man, Asset-Light-Geschäftsmodell. Ja, ja. Wir haben wenig Angestellte, wir haben ein digitales Produkt. Ja, also wir haben wirklich jetzt keinen hohen Verwaltungsaufwand, sollte man meinen.
Keinen Maschinen- und Fuhrpark.
Nein, gibt so, wirklich. Es sind circa 500 DIN A4 Blätter, mit denen wir bombardiert werden, jetzt in 18 Monaten hier. Und jetzt beim Sortieren ist mir das dann nochmal klar geworden. Es ist meine Aufgabe, aber ich bin da nicht gut drin, weil ich pack's dann einfach weg. Da sind Institutionen dabei, ich habe die zum ersten Mal gelesen. Oder mal so dann im Hinterkopf gehabt, aber dann einfach weg. Also
dieses komische BGE-Tem da.
Das die dann, ist, das dann irgendwelche, nicht, dann irgendwelche genau Versicherungen, dann hier eine Versicherung, dann da.
So ein Textilzoll, das ist
ja,
ganz
das
wild.
Ist irgendwie die Genossenschaft, wo man rein muss.
Ganz,
und dann,
ganz
und dann,
wild alles.
Und dann ja. Zahlst, weil wir wohnen da irgendwie einsortiert, keine Ahnung wieso. Es ist wirklich...
Ja, ich damals auch bei mir, also quasi so selbstständig, ich weiß nicht, was das ist.
Und ich bin ja dann die ganzen Briefe durchgegangen. Es ist unfassbarer Bullshit. Wirklich, also... Ich glaube, Dänemark war es jetzt, da wurde ja die Post quasi abgeschafft als Standard-Kommunikationsmittel. Also es geht noch, weil da muss man zahlen. Das läuft jetzt alles irgendwie über E-Mail. Ich glaube, in Dubai gibt es gar keine Briefkästen mehr. So, wirklich, dass wir das nicht hinbekommen. Es ist ein Graus, diese Zettel. Dann steht auf jedem Zettel, das ist ja das Deutscheste der Welt. Es ist ein Zettel relevant und die 18 Zettel dahinter sind ja nur irgendwelche Belehrungen, AGBs und so. Nee. Wirklich, Leute.
Auch nicht nachhaltig.
Nein.
Wir müssen halt noch über Karl Marx und den Spiegel sprechen.
Gleich, ich habe noch
ja,
was Kleineres.
Keine Eile. Ich habe noch einen Filmtipp. Bitte. Ausnahmsweise mal auf Netflix. The Last House. Ich war positiv überrascht, weil bei Netflix erwarte ich eigentlich meistens das Bodenloseste. Ist jetzt kein Oscar-Film, aber echt solide und eine geile Story. Ich kann es verraten, worum es ungefähr geht, weil es geht sehr schnell los. Es werden Menschen in ihrem Haus eingesperrt und kommen nicht mehr raus und wissen auch erstmal nicht, was los ist. Sehr schön fand ich, das ist ein US-Film, aber hätte auch ein deutscher sein können. Was war die erste Vermutung beim Nachbarn? Es ist der Staat, um uns zu schützen. Da muss ich wirklich laut lachen. Ja, das kann ich verraten. Der Staat war es nicht. Auch nicht, um die Leute zu schützen. Aber was ich schön finde an der Geschichte, dass die Leute dann nicht aus dem Haus kommen und dass man sich darüber eigentlich nie Gedanken macht. Gut, beim Lockdown hatten wir das so ein bisschen, aber da konnten wir trotzdem rausgehen. Du hockst in deinem Haus und kannst nicht mehr raus. Was es dann für Probleme gibt. Natürlich fängt mit dem Essen an, aber das ist sehr interessant. Vor allem, das dann kreativ zu lösen. War nicht schlecht, der Film. Kann man sich angucken. Ausnahmsweise mal bei Netflix kein kompletter Short.
Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.
Ab und zu.
Ich habe was mitgebracht, weil es hatte einen aktuellen Aufhänger. Ist eigentlich nur ein kleines Thema, aber als ich dann die Zahlen gelesen habe, da bin ich irgendwie wütend geworden. Nee, weil das war auf meiner Hochzeit, kam ein Gast und wir haben dann so geredet über alles Mögliche. Das war auch schon ein bisschen später, die Party war im vollen Gang und du musst dir vorstellen, das war wirklich so ein Moment, alle waren so auf dem Dancefloor so und ich stand ein bisschen abseits mit ihm und er hat mich so, ich habe nicht so viel Kontakt eigentlich mit ihm.
Eingeladen war aber schon.
Nein, ja. Er kommt aus der anderen Familie, deshalb.
Ach so, okay.
So. Und dann hat er mich so in den Arm genommen und dann hat er gesagt, Sinan, du hast es geschafft. So, das war irgendwie, das war ein schöner Moment. Und ich habe dann mal überlegt, okay, wie war so die Geschichte meiner Familie, gerade so von der türkischen Seite. Und dann bin ich da ein bisschen tiefer rein und bin dann in Studien rein, unter anderem von der OECD zum Thema, das klingt dann sehr, sehr sperrig jetzt, weg von der Emotionalität hin zu den Zahlen, zur sozialen Mobilität. Also wie mobil ist eine Gesellschaft, um in den Gesellschaftsschichten oder Einkommensschichten nach oben zu wandern? Und das habe ich mir mal runtergeladen.
Gibt ja das Klischee, dass quasi reiche Eltern haben, reiche Kinder oder haben so. Die haben es viel einfacher, andersrum deutlich schwieriger.
Und also man könnte es jetzt ganz grob zusammenfassen. Bei mir war es jetzt so, ich bin dann aufgestiegen in diesen Schichten so. Und wie lange hat das bei uns gedauert und wie lange ist es im Schnitt? Und es ist ganz spannend, weil die OECD misst das nicht nach ganz oben, sondern die Mobilität messen die, wie lange braucht eine nachfolgende Generation, die in den untersten 10% der Einkommensverteilung aufgewachsen ist, nur bis zum Durchschnitt eines Landes. Mhm. Nicht bis nach ganz oben. Ja, also von den untersten 10% zum Durchschnitt. So, in der OECD-Durchschnitt sind 4,5 Generationen. Das sind circa 135 Jahre. Jetzt muss man wissen,
lang.
Eine Generation wird mit 30 Jahren.
Mhm.
Das ist eigentlich auch noch, das ist ein bisschen veraltet, weil
bisschen kurz, oder?
Die Menschen werden immer später Eltern, aber man sagt so mit 30, da wird man so, das ist eine Generation. Also im Durchschnitt, wenn ich in den unteren 10% geboren werde, braucht es 4,5 Generationen. Das ist schon viel, ne?
Ja, das ist
warte
viel.
Mal, Vater ist eine Generation, zweite Generation,
ich
Oma.
Hätte jetzt maximal zwei bis drei gesagt.
Ur-Opa, um von den unteren 10% ins Mitte zu kommen. In Ländern wie Dänemark braucht es nur zwei Generationen. 60 Jahre im Schnitt. Also die sind top, top, top. In Deutschland sind es 6 Generationen.
Echt so lang?
Ja, 180 Jahre.
Boah.
180 Jahre.
Ja, das ist heftig.
Also wenn
ich hätte jetzt getippt, dass Deutschland vielleicht so leicht, ich hätte so 3,5 bis nein. 4 dann vielleicht.
Schlechter als der OECD-Durchschnitt. Schlechter sind dann nur noch Länder wie Brasilien und Chile, 9 Generationen und Kolumbien und Südafrika, 11 Generationen. Also da geht fast gar nichts. So, und ich glaube auch nicht, dass es ein gutes Zeichen für eine Gesellschaft ist, wenn die Mobilität sehr gering ist.
Ja, aber ich glaube, dass das auch, ich sag's ja ganz offen, deswegen bin ich ja auch so sauer immer bei diesen ganzen, hier habe ich auch schon wieder so ein SPD-Radio-Gesicht dabei. Also die SPD versagt ja wie kaum eine Partei. Es geht ja um diese Menschen, denen, also wirklich die hart arbeiten. Es geht jetzt nicht nur um die untersten 10%, also sagen wir mal, die jetzt alles andere als reich sind. Also weit weg vom Einkommensmillionär. Die verdienen vielleicht schlecht bis mittelmäßig. Und das ist ja genau die Gruppe, um die man sich kümmern muss. Und da passiert ja viel zu wenig. Ich meine, es ist ja auch schwer, dich da rauszuarbeiten, weil du kriegst ja eh schon nicht viel. Dann wird dir davon noch was weggenommen. Ja. Also du müsstest da ja wirklich massiv unterstützen. Also die Leute, die arbeiten. Aber wir reden ja immer nur über die, die nicht arbeiten. Das ist ja auch ein großes Problem.
Behalt die SPD und Marx mal in den Hintergedanken, weil ich möchte noch ein bisschen Fleisch an Knochen bringen.
Ja,
was
gerne,
das
gerne.
Denn bedeutet? Also
merkst du, ich bin jetzt schon wütend.
6 Generationen, 180 Jahre
das ist,
im Schnitt,
das
von den unteren
gedacht.
10 zum Durchschnitt in Deutschland. Ja. Dann habe ich mich gefragt, was sind denn die Zahlen in Deutschland? Nochmal, die OECD geht vom Einkommen aus.
Also du meinst jetzt konkret, was die Einkommenszahlen sind.
So. Ja. In Deutschland reden wir beim ersten Dezil, also die untersten 10%.
Gut, das sind monatlich oder?
Monatlich, netto und Single, das muss man machen.
Ja gut, das sind unter 2000.
1200 Euro.
Ja.
Also wir reden von 1200 Euro als Single netto. Das sind die unteren 10%.
Im Durchschnitt ist halt so wahrscheinlich 2,5.
2 bis 2300.
Ja.
Und jetzt, schau mal, 6 Generationen, 180 Jahre. Im Schnitt braucht man, um von 1200 Euro netto zu 2000 Euro netto zu kommen.
Problem ist daran, der Durchschnitt verzerrt das dann natürlich, weil es sind da natürlich, wie es überall ist, es sind da natürlich einige Pfeifen dabei. Die schaffen es halt nie und dann, wenn wir jetzt mal dich nehmen als Beispiel, dann hast du halt zweite oder dritte Generation, darauf kommen halt welche, die schaffen es halt nie oder die wollen es vielleicht gar nicht schaffen. Das also
schon klar.
Ja, das verzerrt natürlich schon auch
aber
etwas.
Aber es geht ja so um mein grobes Bild zu haben.
Aber es ist trotzdem heftig, ja, ja, klar.
Und ich denke mir so, von 1200 auf 2000 Euro netto.
Das ist nicht mal eine Verdopplung, ne?
Und jetzt mal ganz, 180 Jahre?
Ja.
Also, eigentlich in einer Gesellschaft, also, das müsste in 10 Jahren gehen, da hochzukommen.
Ja, du schaffst es halt nicht bei jedem, weil, jetzt, wenn man jetzt mal böse ist, ganz plakativ formuliert, wenn jetzt jemand wirklich, da gibt es ja verschiedene Biografien. Sag mal, es kommt jetzt hier jemand her, der ist vielleicht jetzt nicht reich und hat es hier erstmal nicht schwer, aber der ist trotzdem, der ist jetzt schon mal motiviert und auch nicht ganz auf den Kopf gefallen. Dann ist es natürlich deutlich wahrscheinlicher, sich da rauszuarbeiten. Wenn jetzt jemand, sagen wir es doch ganz offen, wirklich Unterschicht ist und auch aus dem Grund, weil es halt da irgendwelche Probleme gibt, das können jetzt Krankheiten sein, das kann natürlich sein, man ist halt einfach nicht so hell auf der Platte, dann wird es halt wahrscheinlich sehr, sehr schwer sein. Dann, glaube ich, ist das halt schon fest zementiert. Also, wie willst du jetzt auch jemanden, der wirklich, der es sehr schwer hat und du bist jetzt extremer Alkoholiker oder hast jetzt wirklich eine Familie, die komplett Katastrophe ist, also da ist es dann wahrscheinlich schon schwer. Das ist wahrscheinlich auch nach 10 Generationen dann vielleicht schwer.
Total. Du hast auch recht, das mit den Durchschnitten ist immer so eine Sache, weil du hast dann ja, Low Performer ist das falsch, aber Menschen einfach, die nicht anders können.
Ja, das ist halt so einfach eine sehr schwierige
oder auch
Biografie
krank
dann,
sind.
Ja.
Aber trotzdem, ich meine, wir reden immer von steigenden Lebenskosten und sonst was. Und wir reden von einem, das sind am Ende 800 Euro netto.
Ja, das ist ein pro Monat. Wahnsinn, ne?
So, und da reden wir, das ist der Unterschied vom ersten Dezil, also vom schlechtesten Dezil bis zur Mitte. 800 Euro netto. Und dann geht's weiter, dass die obersten 10% Einkommen, da reden wir von 3700 Euro netto.
Was, das sind die obersten 10%
ja,
schon?
Einkommen. Single Household.
Das finde ich ja auch Wahnsinn, wenn man sich mal überlegt. Das ist ja das Perverse, dass die obersten 10%, das ist jetzt auch nicht viel.
Nein.
Also überleg mal, wenn du mal überlegst, was du für Kosten hast, musst ja nur, überleg jetzt mal in einer Großstadt, jetzt wollen wir nicht von München reden, von irgendeiner Miete, Auto voll tanken, dann willst du vielleicht noch einmal in Urlaub fahren. Also 3,7 ist jetzt dann ist es schnell weg. Dann hast du noch Kinder. Also das meine ich. Also das ist generell der Witz. Also was die Leute verdienen, und jetzt kann man natürlich über Lohnpolitik streiten, aber was ihnen vor allem bleibt, das tut schon richtig weh.
Ja, diese Dezil, also
überall durch die Bank.
Es ist so irgendwie so, ich will nicht sagen, dass die Leute verarscht werden, aber jetzt vom ersten Dezil 1200 Euro netto bis zum 10. Dezil 3700 Euro, das klingt jetzt vielleicht super, also super abgehoben, aber so groß ist der Unterschied nicht. Also das sind am Ende 2500 Euro.
Also was hat der eine mal geschrieben? Noch Mercedes-Leasing und einmal Schnitzel essen die Woche.
Also nicht falsch verstehen, aber ich habe so das Gefühl...
Riesensprünge sind das jetzt nicht, ne?
Wir reden von so einem kleinen bisschen und darüber ist noch so viel möglich. Und irgendwie wird man verarscht, dass das krass ist. 3000,
nee, absolut. Also, ist halt von absoluter Existenzkampf zu... Ja. Halt so, okay, so leben so, aber ich muss trotzdem natürlich dann auch im Zweifel... schon, vielleicht nicht jeden Cent umdrehen, aber viele Cents umdrehen.
Ja. Irgendwie, ich fand so den Zusammenhang zwischen dieser sozialen Mobilität und dem irgendwie beängstigend.
Ja, das sind krasse Zahlen. Kommen wir zum Thema Verarschen und Finanzamt. Ganz klar, also mein Lieblings, jetzt kann man sagen, Troll-Comedian in Deutschland ist, ich glaube, er heißt Tim Trigala, glaube ich.
Ich glaube,
er ist Prof in Leipzig, Dresden.
Grandioser Typ.
Ganz toll, er ist, glaube ich, bei Team Freiheit, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und auf Twitter wirklich einer der lustigsten Menschen. Das ist der bekannt geworden ist, etwas durch seine Reichenick-Kühlschrank. Aber das war ganz
nett. Das war gar nicht so.
Das fand ich gar nicht so. Also er macht deutlich lustigere Sachen. Zum Beispiel neulich hat er mal wieder, ich glaube, Anna Schneider von der Welt hat mal wieder irgendwie Steuern sind Raub, beziehungsweise dann ist es weniger Raub, wenn die Steuern gesenkt werden, irgendwas in die Richtung. Und dann war wieder Teufel los auf Twitter. Und dann hat irgend so, das ist gerade so ein Schauspieler, so Mittermeier heißt der, also nicht Michael Mittermeier, sondern irgendein Markus Mittermeier, glaube ich, hat dann geschrieben, das ist ja wohl der dümmste Satz. Dann kam wieder der Klassiker, so, ja, aber die Polizei und die Schulen und die Straßen mögen sie aber schon. Da geht mir, das muss ich auch mal sagen, wenn ich das lese, da gehen mir wirklich alle Messer in der Tasche auf und alle Lampen an, weil das so dumm ist, weil kein Mensch will ja das Finanzamt jetzt abschaffen oder was heißt das Finanzamt, den Staat abschaffen. Es geht ja um die wirklich bodenlose Performance. Und dann hat Trigala, und jetzt bin ich wieder abgeschwiffen hier, beim Steuern sind Raub drunter geschrieben hier, dass das Schwachsinn ist, hat er gemeint, ja, es ist falsch, ist räuberische Erpressung streng genommen. Das ist wirklich höchstes Niveau. Und Team Freiheit ist gerade, die kriegen die beste PR, die es geben kann, nämlich die SPD, hier Radiogesicht, wie heißt der, Julian Barlen, das ist Generalsekretär MacPom, da sind ja auch bald Wahlen.
Oh, ich kann später. Das nicht.
Und dann, hey Team, weil Team Freiheit hat so plakatiert, ich glaube irgendwas, alle hassen das Finanzamt und so, Finanzamt enteignen und sowas halt. Ja, ein bisschen was zumindest mal nicht ganz so läppisch lauwarm ist, sondern hier, hey Team Freiheit, Hass ist keine Antwort. Und da ging es jetzt um den Hass aufs Finanzamt, um den Hass auf die Leute, die da jeden Tag arbeiten. Und natürlich kam dann auch wieder, ja, es wird ja, was ja alles finanziert wird damit. Und ich weiß nicht, wie lange die noch verblöden wollen bei der SPD und Co. dieses, ja, aber da wird doch alles damit finanziert. Ja, wie wollt ihr uns das jetzt noch 20 Jahre erzählen? Wollt ihr noch die letzten 10 alten Gewerkschaftsdeppen, die euch noch wählen, bis sie dann irgendwann vom Stuhl kippen, wollt ihr die auch noch vergraulen? Also es ist wirklich bodenlos.
Ich hasse das Finanzamt. Ich sag's jetzt. Nicht die Menschen, die dort arbeiten, die haben alle auch ihre eigene Biografie, aber das Finanzamt als Institution, das ist Hass. Ja.
Bei mir ist es eher Gleichgültigkeit. Das finde ich eigentlich fast noch schlimmer. Also ich bin da mittlerweile emotionslos. Aber das sind ja diese dummen Diskussionen. Es geht ja gar nicht um das Finanzamt. Es geht ja eigentlich darum, was an Steuern eingenommen wird, was den Leuten weggenommen wird und was dann am Ende dabei rauskommt. Und diese Diskrepanz ist halt so hoch, das ist Wahnsinn. Und was mit diesem Steuergeld gemacht wird,
nein, nein,
teilweise, das kann man ja auch alles nachvollziehen. Also nur, man muss ja nur mal diese verfluchten NGOs sich anschauen.
Ich möchte das kurz konkretisieren. Warum hasse ich das Finanzamt? Nochmal, es geht nicht um die Menschen. Wir hatten ja eine Finanzprüfung. Die Frau, die hier war, super nett. Ne?
Also, ja, das war alles.
Ich kann dagegen nichts sagen. Auch, dass Steuern eingenommen werden, auch okay. Dass die viel zu hoch sind, das wissen wir alle. Egal. Es geht um was anderes. Ich weiß gar nicht, ob das in anderen Ländern auch so ist. Ich habe es nicht nachrecherchiert. Aber die Pflicht der Vorauszahlung, das ist mafiös.
Ja, das ist wirklich,
das ist mafiös.
Wirklich schwierig, ja.
Und das zerstört so viele Unternehmer. Und jetzt nicht krasse Unternehmer, das zerstört so viele Selbstständige. Und jetzt kann man immer sagen, die können damit nicht umgehen. Leute, ich habe das alles durch, auch als Solo-Selbstständiger. Wenn du Solo-Selbstständiger bist und nicht krasse Anwälte sofort hast, sondern einfach mal klein anfängst, diese Vorauszahlungen machen dich kaputt. Und das ist mafiös und du wirst auch nicht drauf vorbereitet.
Ja, das ist wirklich
so. Und das Finanzamt sich rausnimmt, zu prognostizieren, was du verdienen wirst und dass du es im Voraus schon abdrücken musst. Ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, das stimmt ja gar nicht, ich weiß, jetzt kann man wieder rechtlich antworten, aber für den Selbstständigen, für den Solounternehmen, fühlt es sich so an. Es ist immer das verflixte dritte Jahr, wo das Finanzamt das erste Mal merkt, ach, der verdient Geld. Und dann zahlst du nicht die Steuern nach für Jahr 2, sondern du zahlst dann auch schon für das Jahr, wo du gerade drin bist, alles voraus. Jetzt, das ist technisch gesehen jetzt keine Vorauszahlung, aber es ist eine in dem Augenblick für dich. Und das ist mafiös und deswegen trifft es das Wort Hass, weil es wird gemacht, obwohl sie wissen, dass es so viele Solo-Selbstständige zerstört und in Probleme bringt.
Also ich finde auch diese Herangehensweise, also das Finanzamt sollte uns ja alle unterstützen, das sollte uns ja dienen, sollte ja nicht unser Feind sein. Das soll natürlich schauen, dass alles sauber läuft, das ist ja klar, aber dafür könnte man natürlich auch mal Sachen vereinfachen, das passiert ja auch nicht, das ist ja auch irre. Allein schon, jetzt musste ich wieder, das macht mich wahnsinnig, jetzt musste ich wieder meine Steuer-ID an die Krankenversicherung schicken, weil jetzt der Kleine privat versichert wurde. Da muss ich da wieder diesen Scheiß hinschicken, wo ich mir denke, ihr wisst doch eh alles. Warum muss ich mich um so einen Dreck kümmern?
Ja.
Also das ist wirklich Wahnsinn. Also das gehört alles vereinfacht, automatisiert, digitalisiert. Um so einen Schwachsinn will ich mich einfach nicht kümmern. Ja. Was ich da Briefe durch die Gegend schicke für irgendwelche Belanglosigkeiten, für diese Ziffern und so, die alle 100.000 Mal schon irgendwo hingeschickt wurden, irgendwo erfasst sind, da habe ich wirklich eine Krawatte. Was schön ist zwischendurch, wollte ich ja am Anfang sagen, Sonnenfinsternis. Ich habe es tatsächlich gesehen. Ich wurde von meiner Frau da ums Eck geschleppt.
Ich hoffe mit Brille.
Ja, war ganz schön. War wirklich, also wirklich ein schönes Erlebnis. Wir standen dann da, natürlich ohne Brille, weil ich bin, wie ist das, so blöd. Die waren, glaube ich, eh ausverkauft. Und das jetzt irgendwie Wochen vorher zu besorgen, ich wusste ja gar nicht, dass es existiert. Ich merke das immer, wenn es soweit ist. Und dann standen wir da. Und dann war da so eine ganz süße Familie, die waren so, waren ja wahrscheinlich Mitte 40 oder so, super nett mit einer kleinen Tochter, die war auch richtig sympathisch, war vielleicht so 12 oder so. Und dann hatten die, wollt ihr eine Brille, wir haben eine übrig, der Sohn ist irgendwie mit Zahnschmerzen zu Hause, der wollte nicht mit. Haben uns die so eine Brille gegeben, super nett, also ganz, ganz nett. Und das sind so die Momente, die geben einem, was heißt Hoffnung, man ist ja nicht hoffnungslos, aber das ist so richtig schön. Einfach so nette Menschen, die einfach so auf einen zukommen, einfach so, man kennt sich nicht.
Das einfach ist, mal nett sein. Einfach das mal ist wirklich, sein, ja, das ist unterschätzt.
Ist wirklich, ja, das ist ganz toll.
Nett sein ist sehr unterschätzt. Aus unseren Mündern klingt das jetzt ein bisschen blöd, aber nein, ohne Scheiß. Einfach mal zu fremden Menschen nett sein.
Ja, aber das sind wir ja. Das wirkt, das Lustige ist ja auch mal, dass bei uns jetzt die Leute sagen, oh, die sind, ja. Aber das kann ich sagen, oft die so krampfhaft nett sein wollen, das sind oft die es dann nicht so sind.
Ich wohne ja in der Nähe des Olympiaparks. Da waren locker 10.000 Menschen.
Ja.
Auf diesem Olympiaberg. Wahnsinn. Also da war was los. Wir waren da nicht, weil das ist schrecklich. Aber
ja, bei solchen Menschen machen das wirklich schrecklich.
Ich musste irgendwie nachdenken abends, dann bin ich da noch lang. Da waren Menschenmassen. Und ich dachte mir so, Menschen, die da Brillen aufsetzen, irgendwie war die Brille für mich wie so eine FFP2-Maske. Das war so ein Intelligenztest. Weil ich habe dann ich habe im ZDF, glaube ich, hat dann meine Frau dann eingeschaltet. Und dann wurde auch 50 Mal erwähnt, man muss ja diese Brille tragen. Also das war so, es ging weniger um die Sonnenfinsternis, es ging um die Brille.
Ja.
Dass man die Brille...
Ja, ich so, mag dieses Prozedere der Brille, das stößt mich auch ab.
Ja, es ist wirklich...
Es ist irgendwie ein bisschen affig.
Und dann, und dann haben die da auch so einen Fall irgendwie von einem Typen, der dann erblindet ist, weil er das nicht gemacht hat. Also, wo ich mir dachte so, weiß ich nicht.
Ja, also ich hatte da auch gar keine Lust drauf. Ich muss aber sagen, es war dann ganz, ganz nett. So, also mir reicht es dann auch, wenn ich da einmal durchschaue. Ich muss dann auch nicht immer durchschauen. Ich habe es da gesehen. Weil es ist cool so, man sieht so. Aber ja, mit dieser Brille, das hat einfach keinen Vibe mit dieser Nein. Brille.
Ein echter Mann schaut so an.
Ja. Gut, dann siehst du es halt natürlich nicht wirklich. Das ist das Problem.
Sein Mann
daran.
Und
mit der Brille ist es so. Ja, aber was ich viel krasser fand, das fand ich eigentlich fast beeindruckender, das Licht dann, wenn du einfach mal, da merkt man auch, diese Details. Du schaust dann nicht mit dieser bescheuerten Brille da rein, sondern schau einfach mal, wie ist das Licht, dann auf einmal die Vögel sind, irgendwie ist es eine komplette Ruhe. Das fand ich viel beeindruckender, das Licht einfach so, nicht dahin, sondern einfach so die ganze Stimmung.
Ja.
Fand ich viel beeindruckender, als jetzt, dass das Ding da davor geschoben ist. Das ist auch schön, aber ja, so einfach mal ein paar Zentimeter woanders hinschauen. So. Ja, SPD, also mit Merz, das ist schon beeindruckend. Also was ich jetzt noch spannend finde, ich glaube, das haben viele Leute, haben ja noch gar nicht verstanden, wie sehr sich die Union von der SPD bei den Steuern da verarschen hat lassen. Also wenn das jetzt da mal richtig, also wir sind ja von Entlastungen, größte Entlastungen, was war es damals, nee. Herbst der Reform, Entlastungen zu, eigentlich sind es gar keine Entlastungen zu, jetzt sind es Belastungen. Also das ist schon wirklich die ultimative Shitshow. Und das wird, also ich weiß aber gar nicht, wo die Umfragewerte noch hinkrachen sollen. Also die müssen ja schon unterm Tisch durch, weil das ist das Schöne bei Merz, er kann ja gar nichts mehr falsch machen, weil er ist ja so unbeliebt.
Ja.
Also du kannst ja gar nicht mehr unbeliebter werden. Der kann eigentlich nur noch gewinnen.
Also Menschen, die CDU oder SPD wählen, die sind eine Gefahr für die Demokratie.
Ja, das ist
wirklich, schon. Das muss man so deutlich sagen. Aber okay. Es ist, weißt du, das ist, Menschen sind so träge. Wir haben gerade von gesellschaftlicher Mobilität gesprochen, einkommenstechnisch, aber die Menschen sind auch generell nicht so mobil. Also wirklich, da ist so dieses, wir Deutschen, wir haben ja so einen Kontinuitätsfetisch. Es muss ja so, wir haben das schon immer so gemacht. Und ich will gar nicht wissen, in wie vielen Familien einfach das Kreuz bei der CDU oder SPD gemacht wird, weil es halt so gemacht wurde.
Ja, es ist aber so, es ist so das Typische, man weiß eigentlich, dass es dämlich ist und dass es nichts bringt, aber man macht es trotzdem.
Ja.
und hofft halt einfach auf ein Wunder. Ja. Das ist schon so ein bisschen so. Und ich kann dieses diesen Fetisch ein bisschen verstehen, weil wir hatten halt die besten Jahre hatten wir mit, also nicht, dass die so herausragend waren, aber die besten Jahre hatten wir unter Merkel und Jogi Löw. Beide massiv überschätzt. Merkel wahrscheinlich, ja, wobei, wer war mehr? Löw schon auch überschätzt. Also Löw hat halt, die haben, sagen wir es mal so, die haben beide perfekt in ihre Rolle gepasst. Und sie haben halt diese Rolle perfekt bedient. Ja, ja. Und dadurch haben sie funktioniert, aber nicht, weil sie so herausragende Fähigkeiten hatten. Beziehungsweise Merkel hatte schon herausragende Fähigkeiten, als sie war eine geniale Politikerin, weil sie halt einfach geschafft hat, in der Macht zu bleiben. Aber was sie umgesetzt hat, war halt einfach eine glatte 6, das muss man sagen. Also ziehen wir mal noch hier Euro-Krise ab mit Steinbrück damals, das war gut, wie sie das gemanagt hat. Aber also was sie jetzt intern, innenpolitisch gemacht hat für Deutschland, also das ist eine,
weil du Merkel sagst,
5 minus.
Ich habe einen Witz gescreenshottet oder ein Tweet war das.
Ah ja, mit 2015, 2020, ja, den habe ich auch gesehen.
Den fand ich wirklich gut.
Der ist wirklich lustig.
Angela Merkel hat 2 Sätze geprägt. Erstens, 2015, wir schaffen das. Zweitens, 2020, bleiben Sie zu Hause. In umgekehrter Reihenfolge wäre das ein großer Erfolg geworden. Ja. Das war wirklich gut.
Ja, das ist, ja. Sie hat sich halt super inszeniert und sie war, glaube ich, auch intern, sie war halt eine sehr, sehr kluge Machtpolitikerin.
Ja, ja.
Aber was danach, das sieht man ja auch, was jetzt aus Deutschland geworden ist, beziehungsweise welche Probleme jetzt dastehen. Also wir sind ja überall blank, also ob das Energie ist, jetzt das Thema mit Russland, ob das China ist, ob das die Verteidigungsfähige ist, ja wurscht, brauchen wir das fast nicht wieder aufmachen, da stehen wir richtig blank da und auch ihre Partei hat sie ja auch im Endeffekt voll gegen die Wand gefahren, das muss man ja auch sagen, also wenn die Leute immer sprechen, ja, wo kommt die AfD her, also da gibt's, Angela Merkel ist die Antwort, also da gibt's glaube ich sonst nicht so viele, das hat sie schon echt... Das war schon so ein bisschen nach mir die Sintflut. Und bei Jogi Löw ist es ein bisschen ähnlich, finde ich. Da haben wir dann auch irgendwie danach gemerkt, oh, da war er ja noch da, da haben wir schon gemerkt, dass da auch irgendwie, ich weiß nicht, haben wir überperformt, aber irgendwie war auf einmal auch von, okay, Weltmeister, Jogi Löw ist der beste Trainer der Zeiten, bis hin zu kompletter Stromausfall. Also das ging dann auch gefühlt ein bisschen schnell. Und jetzt haben wir ja wirklich seit auch 8 Jahren auch Krise. Also nein, wenn man sich diese Turniere anschaut.
Die Leute wollen ja nie, dass wir über Fußball reden, aber man ist trotz Jogi Löw Weltmeister geworden. Ja. Nicht wegen ihm. Man hatte einfach eine goldene Generation. Die sind ja damals schon U21 Weltmeister geworden. Hummels, Boateng, das war diese Generation. Und ich kann mich noch dran erinnern, WM 2014, wo wir Weltmeister wurden, der hat einfach Lahm ins Mittelfeld gepackt und Skodran Mustafi durchs Turnier gezogen. Ja. Und erst als der sich verletzt hat, musste er Lahm dann, das war gegen Algerien oder so, musste er den auf den Rechtsverteidiger packen und Mustafi war raus. Und dann wurde es was. Und du hattest einfach damals krasse Spieler. Also Jogi Löw wurde zu seinem Glück gezwungen, zu seinem Erfolg gezwungen. Das muss man an dieser Stelle sagen. Und zu Angela Merkel, wenn wir jetzt immer sagen, wir haben eine Systemkrise, dann würde ich ihr das auch zugutehalten wollen. Es ist nicht nur Angela Merkel gewesen.
Nein, das nicht. Aber
wie du es richtig gesagt hast, sie war eine Meisterin darin, dieses System zu stärken und zu nutzen für sich. In diesem System war sie Weltklasse.
Ja, ja.
Inhaltstechnisch war es halt mau. Aber sie soll ja jetzt Bundespräsidentin werden. Auch da wieder Kontinuitätsfetisch. Die Leute wollen dann Mutti zurück.
Ja gut, in der Rolle, das vielleicht wäre sie da generell immer schon besser aufgehoben gewesen. Naja, es ist ja ganz einfach, wir bräuchten jetzt einfach einen Gerd Schröder, der auf den Tisch haut, der den Leuten auch mal das Gefühl gibt, dieses, ja, wir bräuchten mal wirklich so einen richtigen Obermacker, wirklich so Typ Schröder, Mario Basler, der wirklich sagt, so, jetzt haltet mal alle die Fresse und ich sage euch jetzt, wo es lang geht. Merz denkt, dass er das ist, aber eigentlich ist er wirklich so der vertrottelte alte Typ Lehrer, Mathelehrer, der denkt, er ist der Schlauste, aber immer wenn er sich umdreht zur Tafel, lachen ihn alle aus. Also der hat wirklich gar keine Autorität. Also ich weiß auch nicht, wie er es geschafft hat. Ich hatte ja auch ehrlich gesagt ein bisschen Hoffnung. Aber er lässt sich allein, wie der sich von der SPD schon zum Affen machen lässt. Also schwierig. Da sind wir halt weit weg von wirklich so einem richtigen Macher, der auch dann mal das verkaufen kann. So, jetzt gehen wir mal dahin, wo es wehtut. Das fehlt halt komplett.
Das finde ich ja krass bei so Knack- und Backmännchen wie Lars Klingbeil. die sehen so ungefährlich aus, aber eigentlich ist Knack- und Backmännchen...
Der muss ja was kompensieren von früher, ja, das sind ja die gefährlichsten.
Aber der ist so teigig und der sieht so ungefährlich aus, aber der ist am Ende des Tages ein weitaus fähigerer Politiker als Friedrich Merz. So hart wie das ist, weil er für das, was er will, also er schafft mehr Dinge, die er möchte, als Friedrich Merz. 100%.
Ja, das ist schade.
Und wenn du dich von so einem vorführen lässt, gut. Es gibt ja die ersten Wetten darauf, dass die 2026 nicht überstehen, die Koalition.
Ja, das glaube ich nicht. Also, weil das Problem ist ja, jetzt haben wir ja wieder ein Problem. Für uns wäre es gut, wenn sie es nicht überstehen, aber für.
Weiß ich, aber, ob das gut wäre.
Was ja, oder zumindest, ja, es ist im Endeffekt wurscht, aber es ist ja nicht unser Interesse, was sie vertreten, sondern sie vertreten ja erstmal ihr eigenes Interesse, ja. Und das heißt durchhalten. Das ist ja, also das ist ja jetzt nicht unser Interesse. Uns ist das ja jetzt wurscht. Mir ist ja wurscht, ob Fritze Merz Kanzler ist oder nicht. Ihm ist es nicht wurscht, oder dass er Kanzler geworden ist. Nee. Für ihn war das sehr wichtig.
Fritze Merz wird selber niemals.
Das glaube ich so nämlich niemals. Auch nicht.
Entweder kommt der Umschwung aus der eigenen Partei, was ich aber auch nicht glaube, weil das sind alles so Fettgefressene, die wollen in den Ämtern bleiben. Wenn es dazu kommt, dann nur, weil Klingbeil checkt, es reicht für Rot-Rot-Grün.
Ja, aber die SPD ist ja selber so schwach. Also die SPD jetzt, wenn die Koalition beendet, das bringt dir ja auch nichts, weil die verlieren ja sogar noch mehr. Die kriegen ja noch mehr auf die Mütze. Also wenn, dann hätten sie es früher beenden müssen, aber die SPD ist jetzt auch so unten durch. Also bei der Neuwahl, da sind ja unter 10%. Also das ist auch echt, die haben ja auch nichts zu gewinnen.
Ich glaube, sobald dieser politische Block selbstbewusst genug ist zu sagen, es reicht für uns, dann würden sie es machen.
Schwierig.
Und irgendwie wäre das auch, irgendwie würde ich das ganz, ich würde es auch feiern. Ich würde es einfach feiern, wenn es passiert. Ich will Skandale. Weil es
ja,
wird sich bei uns.
Ich bin auch mittlerweile, ich finde das auch mittlerweile alles nur noch lustig.
In unserem Mikrokosmos, es wird sich jetzt nicht groß ändern.
Nein, mir ist das auch
Dann lustig. Kommen noch mehr Briefe, ist auch okay.
Kommen wir mal kurz noch zum Spiegel und Karl Marx. Und da sieht man auch sehr schön, finde ich, dieses, jetzt werden einige kommentieren, zu Recht auch, ja, wer liest denn noch das Satire-Magazin Spiegel? Das ist eine berechtigte Frage. Leider, Leute, lesen das aber noch einige. Und da erkennt man auch, finde ich, sehr schön, das ist ja schon ein Dickschiff. Jetzt kann man vom Spiegel halten, was man will, aber die haben schon auch wirklich große journalistische Geschichte und das war früher schon ein Brett. Da wusste man schon, was man kriegt, und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber das stand ja schon für eine gewisse Qualität, auch wenn einem das vielleicht nicht passt. Mittlerweile, eigentlich kannst du das alles austauschen. Das ist einfach ein beliebiger Schwachsinn. Ich habe mir das wirklich alles in Ruhe durchgelesen.
Ganz kurz, Spiegel Augstein, schreiben, was ist. Einer der genialsten Sätze für, also der Satz für Journalisten meiner Ansicht nach schlechthin. Schreiben, was ist.
Und das ist, glaube ich, so bezeichnend fürs Land. SPD, Spiegel. Setzt man das mal so in einem Boot, passt ja ganz gut grundsätzlich. Schreiben, was ist, sagen, was ist. Das haben die halt schon lange abgegeben, ja. Dieser Löffel. Und dann, weißt du, hier so, da macht jemand witzige Plakate über das Finanzamt und dann kommt, das ist Hass. Egal von welcher Partei, wen glaubst du denn, holst du damit ab? Ich habe mir dann diesen Schwachsinns-Account von SPD, Instagram-Account von MacPom angeschaut. Das ist wirklich, das Problem ist, auch der Politik ist, dass die wirklich so weit, das ist so uncool, ist gar kein Ausdruck, das ist so peinlich, das ist wirklich die Definition von cringe. Also ich glaube, die verstehen es aber auch irgendwie nicht, weil sonst würden sie es ja anders machen. Die haben aber auch wahrscheinlich keine Leute, die es umsetzen können. Die Politik ist so weit weg, wenn du jetzt mal nimmst, was heutzutage wichtig ist. Du bist auf Social Media präsent. Du kannst dich selbst präsentieren, du kannst dich Markenbuilding, ob das jetzt auf LinkedIn ist oder auf Instagram und sonst was oder vor einer Kamera hier. Du kannst dich präsentieren, du kannst dein Produkt verkaufen. Was das ist, ist völlig scheißegal, ob du Bäcker bist oder Politiker, im Endeffekt verkaufst du auch ein Produkt. Willst gewählt werden, verkaufst deine Partei. Die sind so schlecht, unfassbar schlecht darin, das tut wirklich weh. Und sie schaffen aber auch nicht einfach dann einfach mal das zu sagen, was ist. Sie sind auch nicht mal echt. Das kommt ja noch dazu. Nicht nur, dass es unfassbar schlecht ist, sondern ist es auch noch so aufgesetzt. Dieses lächerliche Gehabe da. Dieses so, oh, wir wollen jetzt, genau was wir fangen, dann sympathisch, dann werden da drei so Omas interviewt und sagen, oh, das ist ja klasse. So, wie verblödet kann man denn sein? Dass du glaubst, irgendein Vollidiot nimmt das ernst. Das ist so, das ist so,
Nein, Mario, wirklich, es sind die.
Ist einfach Wahnsinn.
Es sind die bösen chinesischen Algorithmen, die sie unterdrücken. Nur deshalb haben sie keine Reichweite.
Ja, genau.
Nur deshalb.
So, jetzt kommen wir zu Karl Marx auf dem Spiegel. Also, es stand auf dem Spiegel, großes Trara, Marx hat es geahnt.
Natürlich.
Ja, und es geht um KI. Und ich habe mir das jetzt mal ganz genau angeschaut. Und der Witz ist, du musst wirklich, wenn du das liest, dann denkst, musst du dir eigentlich ständig ans Hirn fassen. Es fängt an damit. Der böse Mark Zuckerberg, den ich übrigens nicht, ich finde den furchtbar. Also ich finde ihn einfach unsympathisch.
Okay.
Manche finden Elon Musk, wie findest du? Also Mark Zuckerberg, die...
Ich mag ihn, weil er Kampfsportfan ist und mittlerweile krasse Uhrenkollektion hat. Er hat sich gemacht.
Ja, aber es ist auch so aufgesetzt bei ihm. Hast du den schon mal kämpfen sehen? Das sieht aus...
Nein, der ist nicht so verkehrt.
Oh, ich weiß. Also für mich ist das... Also ich mag ihn einfach nicht. Aber okay. Es tut jetzt auch nichts zur Sache.
Aber ganz kurz, Joe Rogan Podcast, wo er war. Ich muss ihn das hoch anrechnen. Er hat die Corona-Zeit aufgearbeitet, was damals war. Wirklich, muss ich sagen... Okay, aber ich verstehe, wenn man ihn nicht mag.
Ja, also er hat sich gemacht, das sehe ich. Aber ich bin einfach kein... Ich mag ihn einfach nicht. Das ist aber jetzt einfach so eine...
It's a good lad.
Ist egal. Ist jetzt einfach nur, das will ich nur vorausschicken. Nicht, dass es jetzt heißt, oh, jetzt wird hier Mark Zuckerberg abgefeiert für alles, was er macht. Nee, Mark Zuckerberg, hier Story, Meta-Mitarbeiter James McKinnon hat alles programmiert für Meta. Was passiert jetzt? Zuckerberg schmeißt 8000 Leute, glaube ich, raus. Effizienzmaßnahmen. James McKinnon. Dann kommt's, was macht James McKinnon jetzt? Er gründet sein eigenes Startup. Mit KI von der Abfindung. Und da ist eigentlich dieser Artikel schon, kannst du schon aufhören zu lesen, dieser Einstieg, weil der führt das Ganze schon ad absurdum. Da will uns der Spiegel zeigen, oh, jetzt werden hier die Leute gefeuert wegen KI. Aber eigentlich zeigen sie genau das, was sie anscheinend nicht verstehen und merken es nicht mal. Es ist doch heutzutage so einfach. Nicht für jeden, das ist schon klar, jetzt sind wir wieder bei diesem, nicht jeder kann reich werden, das ist mir schon klar. Trotzdem, hier der Typ wird rausgeschmissen und kann, weil es KI gibt, sonst wäre es wahrscheinlich unmöglich, kann er sein eigenes Startup gründen. Jetzt kann er natürlich damit scheitern, geschenkt, aber in diesem Spiegelartikel werden hier Zahlen rauf und runter gehauen. Das ist teilweise so schlampig und so falsch. Hier 3 Millionen Jobs stehen auf dem Spiel. Das wird dann einfach mal so rausgehauen. Aber diese Zahlen werden einfach überhaupt nicht eingeordnet. Hier von Goldman Sachs ist das unter anderem, dass die einfach mal, die rechnen unterm Strich mit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit um etwa 0,6 Prozentpunkte.
Global.
Das ist jetzt...
Ja, scheißegal.
Müsste jetzt nochmal schauen. Also es kann nicht nur in den USA sein, weil da leben ja, das müsste schon global sein. Aber da wird ja immer so, oh, 300 Millionen Jobs stehen auf dem Spiel. Dann denken sie, um Gottes Willen. Natürlich, aber wenn man sich das genauer anschaut, dann geht es ja darum, dass die Jobs vielleicht auf dem Spiel stehen oder beeinflusst sind. Das heißt ja noch nicht, dass sie erstens verschwinden. Dann gibt es ja den Effekt, dass neue Jobs entstehen oder dass der Job halt einfach anders wird. Zum Beispiel, ich kann ja den Job behalten, ich mache vielleicht 50% weniger, das macht vielleicht die KI, aber ich bin trotzdem noch da. Und unterm Strich, was kommt dabei raus, was bleibt übrig? Arbeitslosigkeit soll ansteigen, 300 Millionen Jobs sind exponiert. Ja, aber das heißt nicht, dass sie darauf verschwinden. Und da hier auch rund IWF-Zahl, rund 40% der weltweiten und 60% der Beschäftigung in Industrieländern sind laut IWF KI exponiert. Der IMF sagt aber zugleich, dass ungefähr die Hälfte der exponierten Tätigkeiten in Industrieländern durch KI produktiver werden könnten. Also das heißt nicht ersetzt. Und das ist schon Wahnsinn, wie schlampig, wie handel... Also fast schon kann man sagen, wird eigentlich gelogen oder manipuliert oder ist es Dummheit, ich weiß es nicht. Da werden hier diese ganzen Zahlen ausgepackt. Dann wird einer nach dem anderen, dann kommt wieder natürlich Elon Musk, der dann sagt, ja, wir leben nur noch im Überfluss. Dann ein paar andere Stimmen, die dann sagen, oh, hier und alles wird ganz schlimm. Und das ist so dümmlich wirklich alles geschrieben. Natürlich gibt es Gefahren, das ist doch völlig klar. Und KI stellt uns vor große Herausforderungen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh, das ist alles ganz toll und da gibt's keine Probleme. Aber was ich so irre finde an diesem Artikel, es wird auch so getan, als wären wir komplette Opfer. Dann wird ständig darüber gesprochen, ja, die Tech-Milliardäre. Und die sind ja so mächtig. Und das ist ja Wahnsinn, weil in der Demokratie können die Mächtigen ja abgewählt werden. Aber die Tech-Unternehmen kann man ja nicht abwählen. Aber wie verblödet ist das denn? Also wir nutzen ja alle diese Sachen freiwillig. Also das wird ja so dargestellt, als würde uns irgendjemand mit vorgehaltener Waffe zwingen, so du benutzt jetzt Instagram. Und was man ja auch mal sehen muss, ja, man muss das kritisch sehen. Es wird natürlich schon irgendwann irre, wenn die Welt quasi, wenn nur noch 10 große Unternehmen mehr oder weniger die ganze Welt gehört. Ja, das sind Themen, da muss man mal durchaus sich Gedanken machen, das ist klar. Aber diese Plattformen, wie zum Beispiel Instagram oder sonst was oder YouTube, die ermöglichen ja auch brutale Dinge. Also natürlich gibt man da eine gewisse Eigenständigkeit ab, eine gewisse Macht verleiht das, das ist klar. Aber das ist eine ganz, ganz wirre Betrachtung, finde ich, und sehr, sehr einseitig. Und auch dieses, was ich auch so irre finde beim Spiegel, es soll ja so ein bisschen, oder es ist ja Kapitalismuskritik und es wird ja der gute alte Marx ausgepackt, aber man argumentiert dann eigentlich sehr, sehr, ja, anti-Marx, würde ich jetzt mal sagen, weil er hat ja davon quasi, seine Vision war ja, dass die Lohnarbeit irgendwann mal abgeschafft wird, weil das ist ja jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, eigentlich ist es ja dann eine Sklaverei, weil der Arbeiter bringt ja mehr Wert, als er quasi bezahlt bekommt, und das müsse man ja überwinden, jetzt mal ganz einfach. Aber der Spiegel tut die ganze Zeit so, als wäre das eine große Katastrophe, wenn irgendwelche Jobs verschwinden würden. Also vielleicht ist es keine Katastrophe, wenn sich der Familienvater als Polizist vielleicht in Zukunft nicht mehr von Hooligans verprügeln lassen muss oder wenn jemand, wenn keine Klos von Menschen mehr geputzt werden müssen. Also ist das jetzt der Lebenssinn von einem Kloputzer, dass er Klos putzt? Nein, er macht das, weil er das machen muss, weil er Geld braucht. Und das ist auch so irre, so nach dem Motto, oh, jeder, der jetzt heute einen gewissen Job macht, wenn er den verliert oder wenn sich der verändert, dann ist das der Untergang. Das ist, es ist wirklich, es ist so dümmlich. Es ist, also diese Gefahren ein bisschen besprechen, ja, aber es ist brutal einseitig und also über Chancen wird gar nicht gesprochen, gefühlt.
Nein, nein.
Also es ist
der Spiegel, also
ganz, ganz
mehrere Punkte.
Schwierig.
Ich finde, die Argumentation ist ja auch nicht stringent. Mal sind Jobs das Wicht und die Arbeit das Wichtigste der Welt und schützenswert, aber dann ist es das Schlimmste der Welt, arbeiten zu müssen aus dieser Bubble. Also es ist überhaupt nicht stringent. Nee, also wollt ihr jetzt die Jobs oder wollt ihr nicht arbeiten? Also so.
Ja, genau. Also auf der einen Seite ist es ja Versklavung und die Unternehmer sind ja alle so böse und dann aber auf einmal wieder, oh, um Gottes Willen, es ändert sich was. So.
Das erstens. Zweitens, die Horrorszenarien, dass die Digitalisierung und jetzt die KI uns alle arbeitslos macht, das hören wir schon sehr, sehr lang. So. Ja, das haben wir auch bei der Industrialisierung schon gehört. So. Und jetzt kommen dann trotzdem wieder Leute und sagen, ja, aber diesmal ist es wirklich so. Mal abwarten. Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei, da haben wir auch schon lange drüber gesprochen. Wenn es doch so ist und wir schon so lange davor Angst haben, warum bauen wir unsere Gesellschaften dann immer noch so stark um die Lohnarbeit auf? Warum denken wir nicht mal frei? Das könnte ja auch was sehr, sehr Befreiendes sein.
Ja, absolut.
Punkt Nummer drei. Das wird nicht gemacht. Und dann, und das ist mir ein Anliegen, wir haben über die Brillen gesprochen, um die Sonnenfinsternis zu sehen. Und ich glaube, dieser Brillenfetisch der Medien kommt daher, weil sie selber sehr dicke Brillengläser haben, wenn sie sich Dinge ansehen. Die sind halt gefärbt. Und dann kommen wir zum Thema Schreiben, was ist. Es gibt nicht die Wahrheit. Es gibt nur die Wahrnehmung. Und wir sehen die Dinge halt anders. Und sie sehen sie komplett aus ihrer Brille. Wir zwei sehen Dinge auch aus unserer Brille.
Ja, natürlich.
Ich versuche immer, und ich versuche das auch für mich einzunehmen und du auch, dass man trotzdem versucht, mal raus zu zoomen und die Brille mal abzusetzen. Wir haben auch eine getönte Brille. Wir sind Menschen. Aber diese Brille ist so dick und sie müssen die Dinge so sehen und so schreiben, weil das deren Lesergruppe ist. Es gibt, warum ich den Spiegel nicht respektiere und ihn mittlerweile für eine Gefahr sehe, ist folgender Punkt. Ich weiß nicht, in welchem Podcast ich das gehört habe, aber da wurde sehr, sehr glaubhaft dargelegt, dass der Spiegel irgendwann gecheckt hat, dass Verdachtberichterstattung für die ein krasses Abo-Modell ist.
Ja, stimmt, das hast du, glaube ich, mal gesagt.
So, es geht konkret um die Fälle und ich lege mich jetzt nicht mit diesen Männern in ein Bett. Ich kenne die Fälle, also ich weiß nicht, was dort im Detail passiert ist. Ich kenne niemanden persönlich. Es geht um Jerome Boateng, Till Lindemann und es geht jetzt um Christian Ulm. Alle diese Vorfälle, die es gab, wurden im Spiegel hauptsächlich dort offengelegt. Und in diesem Podcast, ich habe es vergessen, wo es war, wurde sehr glaubhaft dargelegt, dass der Spiegel gemerkt hat, durch diese Artikel, die alle hinter der Bezahlschranke waren, gab es ein enormes Wachstum an Bezahlabos. Und wenn man sich jetzt den Fall Ulmen Fernandes...
Gut, weil andere Journalisten natürlich, wenn sie das zitieren wollen, dann müssen sie halt da abschreiben und allein das auch schon...
Aber ja. Es ging um tausende Neuabos, ja. Also wirklich ein Riesenerfolg. Dass die, und wenn man sich jetzt mal die orchestrierte Art und Weise ansieht, wie das mit Ulmen Fernandes jetzt ablief, mit dem Spiegel, dann hat das alles ein Geschmäckle. Und mein Geschmäckle ist, da geht's am Ende um Geld. Und ich finde, bei der Verdachtberichterstattung, und man merkt ja jetzt so
natürlich
langsam...
Natürlich geht's um Geld. Und was sonst, oder ums Überleben dann auch, weil so rund läuft's beim Spiegel, glaube ich, jetzt...
Wenn dann aber mit den Schicksalen von Menschen gespielt wird, und ja, Boateng, Lindemann und Ulm sind alles sehr privilegierte Männer, I get it, ist okay. Aber jetzt mal bei Ulmen, was da jetzt gerade so alles rauskommt, ne? Nochmal, es ist alles noch ein schwebendes Verfahren. Dann denke ich mir, boah, so eine orchestrierte Nummer, Beiträge hinter der Bezahlschranke, ihr wisst, das zieht Abos. Leute, sich dann moralisch aufzuspielen, ganz, ganz, ganz dünnes Eis.
Ja, das ist, also, ja, es ist sehr, sehr schlecht. Also, was zum Beispiel auch interessant ist, das wird ja auch nicht konsequent zu Ende gedacht. Es wird ja immer so hingestellt, ich habe auch diesen Podcast mal kurz reingehört, das war mir dann aber zu dumm, Hotel Matze mit Luisa Neubauer, die macht ja genau dasselbe. Ich finde das auch geil, was die für Sachen raushaut. Also, erstens mal immer dieses Gejammer. So, es ist so schlimm wie noch nie, ein junger Mensch zu sein. Ja, die letzten Jahre waren sicherlich hart, aber nicht nur für die Jungen, ich glaube auch für alle. Klar, wenn du 16 warst während Corona oder 14, sicherlich eine Sache, die man nicht erleben will. Ja, zugegeben, das war sicherlich furchtbar. Eine scheiß Jugend, da hatten wir sicherlich mehr Glück. Trotzdem, es gab immer Probleme. Vielleicht war es die letzten Jahre geballt, aber so dieses wirklich fast schon depressive und den Leuten auch das immer wieder, ich habe das Gefühl, es wird ihnen auch immer noch mal eingeredet. Ja. Jetzt ist Corona halt auch schon 5-6 Jahre her, jetzt können wir natürlich immer noch drüber weinen und sagen, ja, okay, das ja, ich finde auch, dass das noch mehr aufgearbeitet werden müsste, aber man muss ja trotzdem jetzt schauen, was machen wir draus. Also natürlich Klima, Corona, dann heißt noch, ja, Inflation, ja gut, also es hätte noch nie eine, ja, Krieg, aber da sind wir jetzt auch nicht direkt beteiligt. Ja, ist einiges, aber trotzdem, es gibt auch sehr viele Chancen und es ist auch eine tolle Zeit. Also KI und Social Media haben auch ganz dunkle Seiten, das muss man auch sagen. Trotzdem, es ist auch, wenn man sich das mal überlegt, wie viele Menschen in den letzten tausenden Jahren gelebt haben, dann ist die Zeit jetzt gerade nicht so schlecht. Da muss man jetzt auch nicht so tun, als wäre das jetzt die härteste Zeit überhaupt. Und dann haut die Neubauer auch so Sachen raus, immer so unwidersprochen auch. Ja, es stand noch nie so schlecht um unsere Demokratie. Ja, was ist das für ein Unfug? Also die Demokratie ist, also es stand zwar schlechter, steht schlecht darum, weil die Leute nicht ansatzweise das kriegen, was sie wollen, ja, aber die Demokratie ist ja so lebendig wie noch nie. Also wenn wir uns mal überlegen, vor 10 Jahren, wie du sagst, also im Schlafwagen war im Endeffekt jedem wurscht, was da passiert, oder vor 15 Jahren. Also die Demokratie ist lebendig, oder dann haut sie so Sachen raus. Jetzt kann man ja bei Trump viel kritisieren, aber sie hat gesagt, ja, Trump nimmt euch allen, euch alles, was uns, euch lieb ist. So. Was ist das für ein Schwachsinn? Also, so, Trump ist ja auch gewählt worden von vielen Leuten. Also, so dieses, also, das wird so dargestellt, als hätte der jetzt mit einem Putsch da die USA einfach erobert. Bei den Tech-Milliardären dann so, ja, Elon Musk und mit seinen kranken Fantasien und Egozentrik und die wollen nur ihre Macht da durchsetzen und allen anderen ist es egal. Da wird ja auch wieder so getan, als werden alle, kein Mensch zwingt dich, Instagram zu benutzen. Ja, da mag ein gewisser Druck da sein, aber das ist alles freiwillig. Und es wird immer so dargestellt, als wären die Leute quasi so komplette Marionetten oder komplett bescheuert. Oder als wäre eigentlich das ist fast schon ein bisschen so verschwörungstheoretisch, so als würden die da so die Fäden ziehen. Es ist alles freiwillig. Niemand zwingt dich dazu, dieses Ding zu nutzen. Und das ist schon alles so ein bisschen, alles ein bisschen wirr. Und jetzt bin ich beim Punkt, was er verblödet ist. So Elon Musk und Co., die wollen natürlich alle nur ihre irren Fantasien umsetzen und Zuckerberg und wollen dann quasi runterschauen und unten ist dann das ganze Elend und da liegen alle und verhungern. Ja. Ja, genau. Also was bringt es denn dem Superreichen, wenn die Welt jetzt komplett im Bach runtergeht, wenn es keine Konsumenten mehr gibt, wenn die Sachen nicht mehr benutzen, wenn die kein Geld haben, hat der Ford damals auch schon gemerkt, oh ja, die Arbeiter sollten, ist gut, wenn sich die auch ein Auto leisten können, weil wenn keiner ein Auto kauft und ich produziere die, bisschen blöd. Also das ist ja auch so ein irrer Glaube, dann auch die ganzen Rechenzentren, die jetzt zum Beispiel entstehen. Wer baut die denn? Also in Staaten, wo zum Beispiel Rechenzentren gebaut werden, sehen wir, da werden sogar mehr Leute beschäftigt. Natürlich kann man sagen, ja, wenn die mal alle gebaut sind, dann, ja, dann muss es gewartet werden, dann werden wieder neu gebaut. Also das ist so eine primitive Betrachtung, das macht der Spiegel auch. Also da werden überhaupt keine, wie gesagt, dass neue Jobs entstehen, dass die Jobs produktiver werden, dass sogar mehr Leute gebraucht werden. Also Elektriker hatten, glaube ich, noch nie so eine Hochkonjunktur wie jetzt die letzten Jahre. Und dass natürlich auch die Supermilliardäre natürlich auch einen Konsumenten brauchen, das wird da alles wirklich komplett ausgeblendet. Das finde ich schon.
Am Ende sind
finde ich schon auch stark. Und hier noch eine irre Sache: Dann wird einfach geschrieben, in den USA, beim Spiegel jetzt, gibt es jetzt schon weniger Programmierer als 1980. Einfach so, ohne Quelle. Und das ist natürlich auch absoluter Schwachsinn, weil. Also, das ist so ein richtiger schöner Kategorietrick, weil der klassische Programmierer, vielleicht stimmt das sogar, also man kann es ja gar nicht so wirklich überprüfen, weil man nicht weiß, wo sie das her haben. Es gibt ja mittlerweile zig andere, also dann gibt es den Developer, dann gibt es den Data Engineer. Es gibt ja zig neue Berufe quasi, die früher klassischer Programmierer waren. Das ist wirklich so, da kannst du dir nur ans Hirn fassen. Und das US Bureau of Labor Statistics gibt an, eine jährliche Wachstumsrate bei Programmierern von 15%. Also, und der Spiegel sagt, oh, da gibt es jetzt schon weniger als 1980. Es gibt jetzt auch zig Untersuchungen. Hier Stanford, alles Mögliche. Muss ich gucken, wo ich es hier nochmal habe, damit ich keinen Unsinn erzähle. Hier. Es gibt ein gewisses Beschäftigungsdefizit, ja, bei den Jüngeren, bei 22- bis 25-Jährigen. Zugleich aber keine breite gesamtwirtschaftliche Verdrängung. Also da gibt es jetzt einige Untersuchungen ganz aktuell. Also dass jetzt KI, das kann natürlich noch kommen, geschenkt, aber dass KI jetzt gerade alles breit verdrängt, ist halt auch einfach ein Märchen, ist einfach Schwachsinn.
Guck mal, am Ende ist der Spiegel und ein Neubauer, das sind Crash-Propheten.
Ja.
Das sind Crash-Propheten und Crash-Propheten leben häufig sehr, sehr gut, weil das zieht.
Ja, sie machen auch schön dieses Populismus-Ding, was andere Populisten auch machen, immer so dieses, die sind gegen euch.
Genau.
Das ist so.
Es ist übrigens, ich schätze ihn eigentlich sehr für seine Aussagen, aber Richard David Precht ist auch Crash-Prophet. Alles, was das Thema Erderwärmung angeht und Aktienmarkt. Er ist Crash-Prophet. 100%.
Ja, davon, aber zum Beispiel bei Aktien, davon hat er halt einfach keine Ahnung.
So. Vielleicht, um es auf einen Satz runterzubrechen, was mich daran stört, oder was ich gerne, sollte ich irgendwann Kinder haben, der nachkommenden Generation mitgeben würde, versteht euch als Subjekt, nicht als Objekt.
Ja.
Und diese Menschen verstehen sich und wollen uns das einreden, dass wir Objekte sind. Dass wir immer ein Produkt unserer äußeren Umstände sind und wir dagegen nichts machen können.
Das ist ja typisch links. Du bist quasi immer Opfer der Gesellschaft. Genau.
Und das finde ich so, ich finde es in einer Gesellschaft, in der wir leben, ich finde das verwerflich, so zu denken. Weil du hast gerade gesagt, die letzten Jahre waren hart. Okay. Alter, wir haben
einen großen Kontext nicht.
Leben.
Nee, ja. In einem großen Kontext einfach nicht.
So. Ich will das jetzt nicht auf. Früher sind die Menschen gestorben, aber es war so. Lebenserwartung steigt. Alter, ich kann jetzt Heizung auf 5 drehen. Mache ich nicht. Hier sind 100 Grad in dem Raum. Aber
das ist eine gute Idee.
Uns geht's so gut. Ich habe das mal Aufstiegsverpflichtung genannt. Wir haben das, es ist schwer, aber Alter, in einem Land, wo du alles hast, wo dann vielleicht mal Corona ist, wo dann vielleicht mal die Steuern zu hoch sind.
Ja, Corona war überall.
Fuck it. Du hast eine Verpflichtung, weil es dir so gut geht, aufzusteigen. Wenn du das nicht wahrnimmst, dann bist du ein Loser. Ein Loser.
Absolut.
Die Chancen sind gigantisch groß. Und ich möchte einfach glauben, vielleicht ist das für mich naiv, ich möchte glauben, dass es jeder in seinem Leben schafft, von 1200 auf 2000 zu kommen und nicht 6 Generationen braucht. Da möchte ich hinkommen. Und das möchte ich, wenn diese Message rüberkommt an die Menschen, seid Objekt, seid Herr eurer eigenen Handlungen, seid euer Glückes Schmied, sagt man, und nicht Opfer der Gesellschaft. Mein Gott, was wird da für ein Ruck durch die Gesellschaft gehen? Und das ist meine Kritik jetzt nicht an der Politik, an unsere Demokratie, die ich schon sehr oft zerrissen habe. Das ist meine Kritik an jeden Einzelnen von uns. Hört auf, die Hände offen zu machen. Macht selber
und
was.
Auch dieses ständige Gejammer, das war auch noch im Spiegel ganz klasse beschrieben, das zeigt so dieses Weltbild, zukünftig, ja, dann ist ja die KI quasi am Ruder und nicht mehr der Beamte, so. Also quasi so, als wäre der Beamte für dein Glück verantwortlich. Also der Beamte meint es immer gut, der Beamte ist immer ein guter Mensch, der ist natürlich auch unfehlbar. Also das ist so ein Weltbild, da kannst du wirklich kotzen. Und das meine ich, wir regen uns ja auch viel auf. Ich meine, natürlich könntest du jeden Tag abkotzen. Und wir wollen ja auch, dass es besser läuft. Wir sehen ja so viel Potenzial. Hier, statt solcher Radiogesichter, die dann sagen, hier hast du gegen das Finanzamt, ja, bringt doch lieber mal einfach, sorgt doch dafür, dass das Finanzamt, dass jeder Euro, der da reingeht, zu möglichst viel Output sorgt. Das ist das Problem. Nicht irgendwie, dass da einer ein blödes Plakat macht. Und du hast völlig recht, bei KI zum Beispiel, da jetzt nicht die Chancen zu sehen, es geht jetzt nicht um naiv, KI, ja, sondern aber trotzdem, wer da jetzt Angst hat, und es ist auch so wirr, dann war noch ein Interview mit Harari drin, den ich eigentlich mag und gut finde, der mir da aber jetzt auch viel zu negativ rangeht. Er hat recht, ja, früher haben wir Werkzeuge geschaffen, industrielle Revolution, jetzt schaffen wir keine Werkzeuge, sondern schaffen im Endeffekt Akteure, weil die KI natürlich, wenn sie immer intelligenter wird, dann halt, ja, dann kommt sie, wird sie übermächtig und so weiter und so fort. Ja, das ist natürlich irgendwo ein Punkt, aber dann, was ist dann sein Schluss? Auf der einen Seite sagt er, oh, das ist total gefährlich. Was sagt er aber dann? Ja, Europa muss jetzt selber KI aufbauen, weil sonst werden USA und, also da merkt man auch immer, dass das logisch irgendwie an allen Ecken und Enden an Grenzen stößt. Wir können es jetzt sowieso nicht stoppen. Also wir können es ja, aber trotzdem, wir sind doch im Fahrersitz. Wir sind doch jetzt nicht die Deppen der KI. Also die KI haben wir ja selber geschaffen. Die hat sich ja nicht von alleine geschaffen, das muss man ja auch so sehen. Die ist ja nicht aus dem Boden gesprungen oder gewachsen wie eine Kartoffel. Also dieses Gejammer und Gemecker, und es ist wirklich furchtbar. Und ja, wir brauchen KI. Und Europa wird da so absaufen, weil wir halt jetzt da noch nicht sind. Dann wird es wieder alles hier zerredet die nächsten Jahre, verboten, reguliert. Und dann, was wir jetzt eigentlich schon wissen, in 10 Jahren heißt, oh, die Amerikaner machen uns platt, ja, weil die alle so gemein sind. Und Elon Musk und alle sind so gemein zu uns. Ja, weil wir wollen es ja nicht. Also es ist ja nicht erwünscht.
Und weißt du, was ich dann hoffe? Dass unsere Nachkommen die Chancen der bösen Multimilliardäre nutzen mit den Tools und dann genauso sitzen wir hier. Weil jetzt mal runtergebrochen auf uns, die bösen Multimilliardäre aus dem Silicon Valley haben uns die Tools gegeben, uns zwei, wir das hier aufbauen können. Dadurch, durch diese bösen Tools, YouTube, Instagram und Co., konnten wir das hier aufbauen. Wir konnten es durch KI zum Teil auch skalieren, ganz, ganz böse. Haben Mitarbeiter hier, haben was aufgebaut.
Die wir nicht einfach rausschmeißen, weil wir es können, sondern weil es einfach Schwachsinn ist.
So. Und weil wir auch gerne mit Menschen arbeiten.
Natürlich. So. Du brauchst ja auch, das ist auch so weltfremd, weißt du, jetzt zu sagen, so, also, wie willst du denn jetzt zum Beispiel so einen ganzen, natürlich mit Agenten, und aber trotzdem, wer macht denn das, dass man jetzt sagt, hier, das ist jetzt alles quasi zu 100% automatisiert von der KI. Was für ein Schwachsinn.
So. Diese bösen Tools, die haben uns in die Situation gebracht und damit auch andere Menschen, die hier in Lohn und Brot stehen. Das Einzige, was uns nah an den Abgrund gebracht hat, ist eine Finanzprüfung, ist dieses Steuermodell, was so komplex ist. Das sind die Probleme. Das hindert uns.
Ja.
So, wir wurden von den bösen Amis noch nie gehindert in irgendwas. Wir wurden nur gefördert. Das ist ja für uns die Lebensrealität.
Ja, und das kann ja wirklich jeder. Also das meinte ich ja vorher. Wer, natürlich muss man ein bisschen vielleicht sich Gedanken machen oder sich Hilfe suchen von jemand, der das kann. Storytelling, das klingt immer so primitiv, aber das ist wirklich das Tool.
Ja.
Ob ich jetzt der Bäcker, der Metzger oder sonst was bin, die Tools kann jeder nutzen, da gibt es verschiedene. Und das muss man auch mal sehen. Und was auch noch toll ist, es wird ja so dargestellt, als wäre das so eine geschlossene Gesellschaft. Es kann sich jeder an diesen Produktivitätszuwächsen beteiligen. Wenn ich einen ETF kaufe, ist das wunderbar. Ja. Ich kann aber auch ja eigentlich alle diese Firmen erwerben. Also ich kann sogar Teil davon sein. Also nicht hier der abhängige Lohnarbeiter, sondern eigentlich hätte Marx ja damals schon sagen müssen, hier, ETFs gab es noch nicht. Aber das ist eigentlich ein Traum, dass ich mich hier als einfacher Arbeiter hier an das, was die bösen Tech-Milliardäre schaffen, dass ich da sogar noch ein Teil davon sein kann. Ohne Kosten, zack.
Und ich wünsche mir, dass dieses Mindset auch bei den jungen Menschen greift. Bei denen, die jetzt in der Schule sind, bei denen, die jetzt geboren werden, bei denen, die noch geboren werden. Weil, was dort gerade passiert, diese ganzen jungen Generationen, ich sehe es bei meiner Cousine, die ist 11, die werden, alles, was die mitkriegen, ist Angst. Angst. Ja. Klima. Krieg. Wie soll man, wenn man so groß wird, Kinder sind, also die lassen sich leicht beeinflussen. Wie soll man mit diesem Mindset, mit diesem Weltbild offen für Chancen sein? Das ist ein, ich hätte fast gesagt, Mord an deren Zukunft, aber es ist so. Wie soll man denn, ich möchte, dass die jüngeren Generationen Spaß haben, die sollen Lust aus Gewinnen haben, nicht Angst vorm Verlieren. Die sollen Bock haben, die sollen KI nutzen, die sollen damit was aufbauen. Ich wünsche mir das so sehr. Aber diese ganze Sozialisierung. Du wirst schon erzogen,
nur der Beamte kann ich retten, weil der macht ein paar Verbote und dann passiert
nichts. Nein, ich will nicht, dass meine Kinder, dass die Jugendlichen, die hier in der Schule sind, dass die einfach mal nur Angst, oh, alles wird schlecht. Nein, ich möchte, dass die offen sind, mutig sind. Und das wird einfach, das verlernen die gerade, weil wir es denen falsch beibringen. Und das werfe ich denen allen vor. Das werfe ich dem Spiegel vor, das werfe ich der Politik vor, das werfe ich denen allen vor. Es ist so mutlos. Wir sind keine Objekte.
Ja, aber es sind ja auch mittelmäßige, mutlose Leute, die das verbreiten. Das ist ja das Problem. Das sind ja nicht, weißt du, das sind ja in der Regel keine Macher. Also entweder profitieren sie von der Angst, wie zum Beispiel auch eine Neubauer, ist ja auch ganz klar. Ich meine, man muss ja sagen, ihr Grundanliegen, sie hat, was ich gut fand, und das verstehe ich nicht, warum man das nicht macht, weil sie kommt ja immer mit ihren Angstbotschaften. Sie hat dann in einem Satz mal gesagt, bewahren, schützen und bewahren. Ja, leg doch mal mehr den Fokus. Man kann doch das auch mal positiv machen. Man muss doch nicht immer Klimakatastrophe. Mir ist klar, dass sowas mehr Aufmerksamkeit zieht, aber man muss doch die Leute mitnehmen. Man kann doch nicht immer gegen die Leute arbeiten. Also beschützen und bewahren ist doch was ganz was anderes. Und wer will das denn nicht? Also das ist doch was Schönes, wollen wir doch im Endeffekt irgendwo alle. Jeder hat vielleicht wo einen anderen Fokus, aber das wollen wir doch alle. Und sie baut dann auch immer so eine Antiposition auf, so als würden alle hier mutwillig die Welt jetzt zerstören wollen. Ja, das finde ich auch, um sich dann selber da zu inszenieren. Und dann wirft sie Elon Musk und Co., da hat sie natürlich Unrecht, aber wirft sie dann Egozentrik vor, also das aus dem Mund dann von Luisa Neubauer, das ist dann auch Realsatire. Das ist wirklich. Und eine Sache noch zu den, man muss sich auch mal Sachen klar machen, das war mir jetzt vorher auch nicht so bewusst, wenn man ein Kind kriegt, dann beschäftigt man sich ja mit anderen Sachen. Es gibt ja dieses schöne Klischee, ja, um Gottes Willen, nicht verziehen das Kind. Man muss sich aber vorstellen, früher war das völlig normal, Thema Generationen, heute haben es alle so schwer. Früher war das völlig normal, so ach, nicht verziehen und dann hier schön in dein eigenes Zimmer und ja, dann schreit der halt und schön selber schlafen und so. Also mittlerweile weiß man ja bei einem Neugeborenen, du kannst ein Neugeborenes nicht verziehen, weil der einfach, der schreit im Endeffekt um sein Leben und der denkt halt, er stirbt. Und dann zu sagen so, oh ja, mal schön langsam hier, also das muss man sich auch mal klar machen, das ist heute vielleicht auch alles ein bisschen einfacher. Es gibt auch gewisse Sachen, die man dazugelernt hat. Und das muss man sich auch mal klar machen. Früher hatten es Leute deutlich schwerer bei anderen Sachen, wo man es heute vielleicht auch deutlich leichter hat. Also dieses so, oh, es war noch nie so schwer wie heute, das ist wirklich auch so pauschal ein absoluter Schwachsinn. Also sorry, das ist...
Das ist so.
Und wenn wir jetzt mal 300 Jahre zurückgehen, und das ist keine so lange Zeit, da hatten die Leute schon auch noch ganz andere Probleme. Und 300 Jahre ist jetzt nicht so viel.
Ja. Reißt euch zusammen.
Ja, ihr Lappen. So, danke dir.
Danke, hat Spaß gemacht.
Danke euch. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.